Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 78. Heute haben wir endlich die letzte Folge im Modul Methoden der sozialen Arbeit. Wir sind immer noch in der Methodenvertiefung und heute geht es um Konfliktmanagement und Mediation. Genau, was Mediation ist, kommt dann ganz am Ende. Quasi das Managen von Konflikten, könnte man so ein bisschen sagen. Also eine Art davon. Und genau, vielleicht erst noch eine kleine Ankündigung. Vorerst war es das dann jetzt im vierten Semester. Und ich mache dann erstmal direkt mit dem fünften Semester weiter. Jetzt liegt noch einiges da aus dem vierten Semester, was noch gemacht werden muss. Das werde ich auch noch machen, auf jeden Fall. Aber eben immer dann, wenn gerade ein Zeitraum dafür da ist, weil es ja doch recht viel war. Ein bisschen was wollte ich jetzt eigentlich auch noch mehr schaffen. Allerdings war ich jetzt auch eine Weile krank und so. Jetzt verzögert sich das alles. Und da ich und manchmal andere auch die Podcast-Folgen aufnehmen und die ausarbeiten und das direkt als Prüfungsvorbereitung nutzen, würden wir dann erstmal aus dem fünften Semester Personalmanagement einschieben, weil das unsere einzige Klausur wird, also wo wir halt wirklich lernen müssen. Und genau, das wird jetzt quasi nach der Folge kommen. Also es geht jetzt nicht so chronologisch weiter, wie das jetzt im Studium dran kam, sondern einiges aus dem vierten Semester kommt dann später oder vielleicht sogar deutlich später. Das werden wir dann sehen, wie genau wir das machen. Aber jetzt erstmal heute Mediation und Konfliktmanagement. Zuerst haben wir wieder eine Definition. Zweitens kommen dann die Konfliktarten. Da gibt es ein paar. Drittens, wie erkennen wir eigentlich Konflikte? Viertens haben wir dann schon zwei Modelle, das Komfortzonen- und das Eisbergmodell. Das Eisbergmodell sollte jetzt allen mittlerweile im Begriff sein, das kann man ja wirklich immer und überall anwenden. Dann haben wir das Konfliktverhalten, fünftens. Da gibt es so drei verschiedene Typen. Sechstens haben wir dann Anheizer und Entspanner von Konflikten. Siebtens die Form der Auseinandersetzung. Achtens die Arten der Konfliktaustragung. Neuntens Konfliktlösungsstile, zehntens die Grundmuster der Konfliktlösung, elftens die Konfliktklärung, zwölftens die Eskalationsstufen nach Glasl, dreizehntens die Deeskalation, vierzehntens die Konfliktdiagnose, fünfzehntens die konstruktive Konfliktlösung und sechzehntens ist dann die Mediation, gefolgt von 17 die Mediationsphasen. Und dann haben wir nur noch am Ende Punkt 18, die Konfliktkosten. Das klingt jetzt ziemlich viel, 18 Punkte, wird es vermutlich auch, aber unter den jeweiligen Punkten ist eigentlich gar nicht so viel. Also würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Ja, ich entschuldige mich gleich mal, falls ich zwischendurch vielleicht mal ein bisschen husten oder mich räuspern muss. Wie gesagt, ich war jetzt erst krank, aber sollte sich im Rahmen halten. Gut. Erstens, was ist ein Konflikt nach Dr. Friedrich Glasl? Und der sagt, das ist eine Interaktion zwischen AkteurInnen. Also erstmal ganz grob, ne? Individuen, Gruppen oder Organisationen. Und es gibt eine Unvereinbarkeit im Denken, Wahrnehmen, Wollen, Fühlen bei mindestens einem Akteur oder einer Akteurin. Also es ist erstmal eine Interaktion zwischen AkteurInnen, von denen mindestens eine oder einer halt diese Unvereinbarkeit im Denken wahrnehmen wollen oder fühlen, einfach empfindet oder wo das besteht. Ja, soweit so gut, recht klar, denke ich. Dann gehen wir direkt zu den Konfliktarten. Zweitens, also die Konfliktarten werden halt danach bestimmt, was ist eigentlich der wirkliche Grund so oder die Ausgangslage. Da gibt es zum einen den Zielkonflikt. Die Beteiligten verfolgen halt unterschiedliche Ziele. Na, ist klar, irgendwie Teil der Gruppe will A erreichen, Teil der Gruppe will B erreichen und dann gibt es halt einen Konflikt über den Ziel. Es gibt den Wegkonflikt, auch Strategiekonflikt genannt. Also das gleiche Ziel ist schon da, aber die Wege sind unterschiedlich. Na, ob man jetzt zum Beispiel, man kann ja sowas wie den, den russischen Angriffskrieg gerade in der Ukraine einfach als Beispiel nehmen. Es gibt verschiedene Positionen, ob man zum Beispiel jetzt eher schwere Waffen liefert oder nicht liefert. Das Ziel ist ja letztendlich das gleiche, nur die Wege sind halt verschiedene. Interessenskonflikt ist das nächste. Die Beteiligten verfolgen wieder ein gemeinsames Ziel, aber unterschiedliche Interessen. Na, also die einen, wenn wir jetzt mal bei dem Konflikt in der Ukraine bleiben, sagen vielleicht, okay, uns ist irgendwie wichtig, dass möglichst keine Konflikte auf der Welt herrschen, dass halt einfach Menschen relativ sicher leben können, also dass es ums Menschenwohl geht. Eine andere Gruppe könnte sagen, ja gut, in der Ukraine sind sehr viele wertvolle Rohstoffe, zu denen wir wieder dringend Zugriff brauchen. Das wären unterschiedliche Interessen. Das Ziel immer noch das gleiche. Es gibt den Wahrnehmungskonflikt, also unterschiedliche Wahrnehmung. Da haben wir uns ja nun wirklich schon sehr tief damit beschäftigt, wie Wahrnehmung verschieden sein kann. Den Beurteilungskonflikt, also eine unterschiedliche Beurteilung derselben Situation, na, auch klar, denke ich. Den Verteilungskonflikt, die Uneinigkeit über die Verteilung der Ressourcen, auch klar, denke ich. Den Rollenkonflikt, das hatten wir auch im zweiten Semester schon oder im ersten sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Da geht es halt um den Streit einer Rolle, also um die Position. Und das hat natürlich viel mit Identifikation und Anerkennung zu tun. Zum Beispiel, wer ist der Boss? Beziehungskonflikte wäre das letzte, also unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen treffen aufeinander. Zum Beispiel in einer Freundinnenschaft, ne, könnte jetzt die Erwartung der einen Person sein. Ja, eine Freundschaft ist für mich, wenn man sich mindestens einmal in der Woche sieht oder einmal miteinander spricht. Und eine andere Person könnte aber denken, eine Freundschaft ist für mich, dass selbst wenn man sich ein halbes Jahr nicht gesehen hat, dass man sich anruft und dass wieder die volle Vertrauensbasis einfach weiterhin besteht. Und man gut miteinander reden kann, wäre ein Beziehungskonflikt. Genau, das sind erstmal so Konfliktarten, da gibt es doch eine ganze Menge verschiedene. Und jetzt gehen wir rein in drittens, Konflikte erkennen. Ja, natürlich hat ein Konflikt erstmal verschiedene Ursachen. Also es können unterschiedliche Bedürfnisse, Werteunterschiede sein oder auch Intoleranz. Es können verletzte Normen und Werte, Überzeugungen und Machtansprüche sein. Es können begrenzte Ressourcen, Territoriumsverletzungen, Manipulationen sein oder auch speziell im Unternehmen Über- bzw. Unterforderungen, unfaire Behandlung, Zeitdruck und Abhängigkeiten. Na, ist klar, dass da Konflikte entstehen können, vor allen Dingen bei Zeitdruck. Also wenn Zeitdruck noch mit so dazukommt zu vielen anderen Faktoren. Die fehlenden Aufstiegschancen oder ein verschärfter Wettbewerb. Einkommen und Leistungsunterschiede oder intransparente Entscheidungen, Hierarchie, Rangfragen, unklare Strukturen und Veränderungen ganz im Allgemeinen. Ja, das ist ja auch jetzt noch alles sehr allgemein hier, was ich hier dazu sage und ich denke, da haben wir auch alle schnell Beispiele im Kopf und da muss ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Was sind denn so Anzeichen von Konflikten? Also es geht ja darum, Konflikte zu erkennen. Ängste. Na, Ängste sind immer ein Zeichen von irgendeinem Konflikt. Also irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas ist zum Beispiel, geht mit meinem Sicherheitsgefühl oder meiner Sicherheitserwartung nicht einher. Na, dazu gehören auch mangelnde Kommunikation, Vorurteile, Störungen. Irgendwas, was den geregelten Ablauf stört. Auch verbale Attacken, Neid, Feindseligkeiten, Unfreundlichkeit, Ironie, Zynismus. Das können auch Anzeichen von Konflikten sein. Das ist dann eher auf der persönlichen Ebene. So gerade Ironie und Zynismus werden ja auch viel als Coping-Mechanismen verwendet, auch um Komplexität zu reduzieren. Ob das aber immer so zielführend ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Desinteresse, Widerstand, Sabotage, Aggressivität und Meinungsverschiedenheiten werden hier noch so in einem Block genannt, denke ich auch recht klar. Und Umschreibungen wie Klärungsbedarf, Missverständnisse oder offene Fragen, das ist so, wenn die dann verwendet werden, besonders von Personen in einer höheren Machtposition, dann ist da auch auf jeden Fall Konfliktpotenzial da oder der Konflikt ist schon da sozusagen, weil sonst gäbe es ja keinen Klärungsbedarf beispielsweise. Ja, das wären so Anzeichen, an denen man Konflikte gut erkennen kann. Und jetzt sind wir schon bei viertens, beim Komfortzonenmodell und beim Eisbergmodell. Auch hier empfehle ich wieder, in die Zusammenfassung im Discord reinzugucken, weil auch hier sind sehr viele Grafiken dabei, wie jetzt auch hier bei den Modellen. Aber es ist auch ganz gut erklärt. Also im Komfortzone-Modell haben wir so eine Bubble, das ist unsere Komfortzone. Da fühle ich mich wohl, meine Strategien, die ich habe, um so meinen Alltag zu gestalten, um mit Situationen umzugehen, die passen. Dann haben wir da rundherum die Lernzone. Ja, da steht hier, ich komme aus dem Gleichgewicht und benötige neue Strategien. Ja, wenn ich neue Strategien benötige, da hat auch wieder die Selbstwirksamkeitserwartung spielt da eine große Rolle. Ja, wenn ich denke, okay, ich kann mir hier Dinge aneignen, womit ich dann in der Lernzone gut klarkomme, dann kann das sehr hilfreich sein, die Komfortzone zu verlassen und sich einfach neuen Dingen zu öffnen. Und dann gibt es da rundherum den Bereich der Überforderung. Na, da steht hier, ich gerate in Panik. Keine Strategien sind mehr möglich. Ja, inwiefern die denn nicht möglich sind, ist natürlich nochmal eine Frage. Ich denke, es geht hier tatsächlich eher um das subjektive Empfinden. Na, wenn ich in eine Situation komme, die völlig außerhalb meiner Gewohnheiten zum Beispiel ist und ich gar nicht weiß, wie ich mich verhalten soll, das vielleicht auch als bedrohlich interpretiere, dann ist es doch sehr, sehr schwer für mich und ich bin schnell überfordert. Ja, das schon zum Komfortzonenmodell. So ganz grob. Und jetzt kommen wir schon zum Eisbergmodell. Auch das ist wieder sehr schnell erklärt. Ja, wir kennen da schon sehr viel zu. Ne? Also das meiste liegt immer unter Wasser, was nicht direkt sichtbar ist. Aber was ist denn sichtbar? Also bewusst auf der Sachebene, das sind Worte, Handlungen, die Körpersprache und auch so Zahlen, Daten, Fakten. Das ist so sichtbar. Das macht aber nur ungefähr 10% von Konflikten aus. Was dann unten drunter liegt, die unbewussten 90%, das ist dann die Beziehungsebene. Und wir kennen ja auch durch die Axiome von Paul Watzlawick, ich weiß gerade nicht, welches Axiom das ist, ich glaube, das zweite, die Beziehungsebene definiert die Sachebene oder die Inhaltsebene und so ist es hier auch wieder. Ne? Also die hat massiven Einfluss darauf, wie das oben Sichtbare dann überhaupt wirkt. Na, da haben wir die Konflikthintergründe, also Gefühle, Gedanken, Werte, Bedürfnisse, Wahrnehmungen, Vertrautheit, Wünsche, Erfahrung, Einstellung, all diese Dinge. Ja, zum Eisbergmodell, denke ich, muss ich jetzt auch nicht weiter ausholen. Da könnten wir so viele Sachen immer finden, relativ schnell einfach in der Liste zusammentragen, was da so unter Wasser alles schlummert. Fünftens, das Konfliktverhalten. Das finde ich doch recht spannend. Da gibt es drei verschiedene, also wie so Menschen sich in Konflikten verhalten. Das erste ist das logisch-sachliche. Das sind tatsächlich etwa nur 15% der Bevölkerung. Das ist doch recht wenig. Und positiv daran ist, dass es halt ein klares Denken beinhaltet und die Fähigkeit zum Betrachten aus der Distanz. Also man hat das wirklich auf so einer sachlichen Ebene. Problematisch ist aber dieses Verhalten in Beziehungen, da so eine logisch-sachliche Ebene oft eher unangebracht ist und da kann Gefühlskälte entstehen und das eigentliche Thema gar nicht so richtig greifbar werden. Ich scrolle hier gerade nochmal hoch. Genau, wir hatten ja so die Konfliktarten und bei einem Beziehungskonflikt, wo es jetzt unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen gibt, dann sind jetzt so Fakten und die sachliche Ebene vielleicht weniger zielführend. Dann haben wir das emotionale Konfliktverhalten. Also die sind Menschen, die sind selten nachtragend oder rachsüchtig. Das ist auf jeden Fall gut. Also Rache ist immer problematisch in der Konfliktlösung, ne? Und auch als Lösungsoption. Das ist halt keine echte Lösung. Es ist eher so ein, also würde ich jetzt so bewerten, so ein Befriedigen dieses Rachewunsches. Ohne dass da irgendwie noch ein größeres Ziel dahinter steht, außer dass man sich dann vielleicht besser fühlt, dass man das für gerecht hält oder so. Genau, das wäre positiv. Negativ am emotionalen Konfliktverhalten ist die reduzierte Selbstbeherrschung. Unkontrollierte Emotionen, laut werden ist eine Gefahr, die erhöhte Stimmlage, Wutausbrüche sind eine Gefahr und auch unbedachte Äußerungen können passieren, ne? Dass man sich quasi emotional leiten lässt, und da auch dann die Worte daraus entstehen oder auch die Körpersprache oder generell das sichtbare Verhalten. Und dann gibt es noch beziehungsorientiertes Konfliktverhalten. Da gibt es eine sehr hohe Kompromissbereitschaft und das sind häufig die Menschen, die die Rolle der FriedensstifterInnen einnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr positiv anzusehen, aber auch hier gibt es wie in jedem Verhalten negative Aspekte, zum Beispiel die geringe Konfliktfähigkeit, da halt diese hohe Kompromissbereitschaft da ist und damit auch ein sehr hohes Harmoniebedürfnis, ist dann die Konfliktfähigkeit eher gering, also auch einen Konflikt mal länger auszuhalten beispielsweise. Ja, das Streben nach Harmonie, genau, steht hier gleich als nächstes. Und das Leiden unter eigenen und sogar fremden Konflikten. Also da ist dann wirklich ist eine Quelle für Leid, wenn Konflikte nicht gelöst werden. Es ist ja prinzipiell immer, würde ich sagen, bei Menschen, aber bei den Beziehungsorientierten ist es wirklich sehr stark. Genau, damit wären wir schon durch die Konfliktverhalten durch. Also logisch, sachlich, emotional und beziehungsorientiert. Dann haben wir Punkt 6, Anheizer und Entspanner im Konflikt. Ja, was heizt den Konflikt eher an? Ich denke auch, das ist recht klar alles. Ich werde das nur mal schnell runterrattern. Also keine Begrüßung und Verabschiedung, kein Blickkontakt, rechtfertigen, beschuldigen, an anderen Personen vorbeireden, überreden wollen, ins Wort fallen, Reizwörter gebrauchen, nur die eigene Seite sehen, persönliche Angriffe und falsche Behauptungen. Ja. Dann haben wir aber auch Dinge, die Konflikte entspannen. Also es ist jetzt so viel das Gegenteil einfach. Ne? Begrüßen, verabschieden, Blickkontakt halten, auf andere Personen eingehen, nachfragen, ausreden lassen, zusammenfassen, Reizwörter vermeiden, Humor. Humor ist eh immer ganz wichtig, aber auch da muss man immer so irgendwie den Grad finden, wo sich das Gegenüber dann nicht beleidigt oder bagatellisiert fühlt. Zeit haben, auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Konflikte werden nicht gelöst, wenn man unter Zeitdruck steht. Gegenargumente ernst nehmen, das ist sowieso eine sehr wichtige Fähigkeit, dass man halt nicht von vornherein in eine Diskussion beispielsweise geht, um den eigenen Standpunkt zu verteidigen, sondern wirklich sich sachlich das Gegenargument mal vornimmt und überlegt, okay, was ist der Mehrwert für mich und meine Einstellung oder Meinung daraus? Und die Person und die Sache trennen, das hatten wir jetzt ja auch schon in mehreren Kontexten. Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Dinge, aber immer wieder wichtig. Genau, hier sind auch noch zwei so Grafiken dazu da, aber ist letztendlich das, was in den Listen steht, nur noch mal ein bisschen grafisch aufgearbeitet. Dann sind wir schon bei siebtens, die Form der Auseinandersetzung. Da gibt es drei Stück wieder. Das ist ein heißer Konflikt, also ein sichtbarer Konflikt, na, zum Beispiel ein offener Streit, der offen ausgetragen wird. Es gibt kalte Konflikte, da ist der Konfliktgrund ist zwar bekannt, aber der Konflikt wird verdeckt ausgetragen, also so eher so hintenrum. Na, und das sind dann schon eher schwierige Konflikte, die sich so unbemerkt hochschaukeln können. Und dann gibt es StellvertreterInnen-Konflikte. Also Konflikte werden über Dritte ausgetragen, mit einer indirekten Steuerung. Na, also eine ganz krasse Ausformung davon wären StellvertreterInnen-Kriege, die halt auf einem anderen Territorium ausgetragen werden, wo zum Beispiel zwei Mächte, die gegenseitige Interessen haben oder auch eine offene Feindschaft hegen, einfach sich in eine andere Situation einmischen und jeweils die Gegenseite da unterstützen. Dann sind wir schon bei Punkt 8, die Arten der Konfliktaustragung. Ja, wir haben Vermeidungsstrategien, also bagatellisieren, bilanzieren, vermeiden, verleugnen, umdeuten oder intellektualisieren, versickern lassen, auf Eis legen, also so komplett abhaken, unbearbeitet, oder die eigene Wahrnehmung verzerren. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, denn wir haben ja immer die Möglichkeit, entweder uns selbst anzupassen oder die Umwelt zu beeinflussen. Und eine Selbstanpassung wäre einfach die Wahrnehmung zu verzerren, ach, es gibt ja gar keinen Konflikt oder der Konflikt ist ja schon gelöst oder so. Es gibt natürlich auch Lösungsstrategien, die sind natürlich in der Konfliktlösung deutlich besser als Vermeidungsstrategien. Also es gibt autoritär gesehen sich durchsetzen und Kapitulation als die beiden entgegengesetzten Parts. Es gibt die Koexistenz und Kooperation. Und es gibt das Nachgeben und die Trennung. Also Nachgeben und Trennung insofern, dass ich sage, okay, wir haben hier einen Konflikt und wir werden hier nicht zusammenkommen, dann sollten wir vielleicht in Zukunft getrennte Wege gehen. Ob das jetzt persönlich ist oder auch wieder unter Gruppen, die vielleicht sogar politische Ziele verfolgen und dann, wie wir es oben hatten, einfach verschiedenen Weg gehen wollen zu diesem Ziel hin und sagen, okay, das ist so stark unvereinbar miteinander, dann müssen wir halt unabhängig voneinander unsere Wege gehen. Genau, das wären so Lösungsstrategien. Jetzt haben wir hier noch Konfliktlösungsstile, also nicht Strategien, sondern Stile. Und da gibt es 5 Stück. Und auch hier ist so in der Grafik, in einem quasi Koordinatensystem eingetragen, haben wir die X-Achse, ist die Orientierung an den Interessen der anderen. Also je weiter es weggeht vom Nullpunkt, umso mehr wird sich an anderen orientiert. Und die Y-Achse nach oben ist die Orientierung an den eigenen Interessen. Na, also das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Und da gucken wir mal durch. Also wenn ich mich wenig an den Interessen der anderen und wenig an meinen eigenen Interessen orientiere, dann kommt auf jeden Fall Vermeidung als Konfliktlösungsstil in Frage. Ne? Mir ist beides nicht besonders wichtig, ich vermeide es halt einfach, den Konflikt. Wenn ich jetzt aber meine Orientierung an den Interessen der anderen hoch ansetze, aber meine eigene immer noch niedrig, dann ist Nachgeben ein naheliegender Konfliktlösungsstil. Ne? Also meine eigenen Interessen sind mir nicht so wichtig, die der anderen aber schon, dann kann ich auch einfach nachgeben. Das Gegenteil vom Nachgeben wäre dann das Durchsetzen. Das ist also eine geringe Orientierung an den Interessen der anderen, eine hohe Orientierung an meinen eigenen Interessen, klar. Wenn mir beides wichtig ist, also sowohl meine eigenen als auch die Interessen der anderen, dann kommt ein Konsens in Frage, ne, dass ich sage, okay, wie kann ich das Beste für mich und für alle anderen rausholen, dass trotzdem eine Einigung entsteht. Und in der Mitte von all dem, also so mittlere Interesse an den anderen, mittlere Interesse an mir selber, ist dann der Kompromiss. Ne, dass ich wirklich einen Kompromiss schließe, auch Abstriche mache an beiden Punkten. Da mir die halt nicht so wahnsinnig wichtig sind, bin ich auch bereit, an beiden Sachen Abstriche zu machen. Beim Konsens wäre das jetzt nicht der Fall. Da gehe ich wirklich darauf hinaus, okay, meine eigenen Interessen müssen mit denen der anderen vereinbar sein. Wir müssen da wirklich zusammenkommen. Genau, das sind die 5 Konfliktlösungsstile. Vermeiden, nachgeben, durchsetzen, Konsens und der Kompromiss. 10. Die Grundmuster der Konfliktlösung. Ja, also müssen wir wirklich die Begriffe ein bisschen auseinanderhalten. Wir hatten Lösungsstrategien unter den Arten der Konfliktaustragung, Lösungsstile und jetzt kommen die Grundmuster der Lösung. Da haben wir einmal die Flucht. Also das ist so ein Vermeidungsverhalten, das oft instinktiv ist. Und da gehört unter anderem Bagatellisieren, Bilanzieren, Resignieren, Umdeuten, Uminterpretieren, Wahrnehmung verzerren, Aufschieben, Verleugnen und Verdrängen dazu. Ja, das geht halt rasch, schmerzlos und es ist nicht wirklich ein Verlust, wenn ich mich da rausziehe. Das wäre positiv daran. Negativ ist natürlich, es gibt keine Weiterentwicklung, wenn ich mich rausziehe. Es ist sehr unbefriedigend, weil nicht wirklich eine Lösung entstanden ist. Also schon eine, aber vielleicht eine sehr unbefriedigende. Und es ist keine endgültige Lösung. Es gibt die Vernichtung, zum Beispiel die Ausgrenzung, den Ausschluss, Mobbing, Krieg oder sogar Mord. Und da ist natürlich auch wieder, es ist rasch, ne? Also es geht sehr schnell, es ist gründlich, dauerhaft und die Siegerposition ist dann gestärkt. Wenn ich zu der gehöre, ist es natürlich super, wenn nicht, ist es schlecht. Es gibt auch hier keine Weiterentwicklung. Es ist unumkehrbar, denn wenn erstmal vernichtet, dann ist vernichtet und es ist natürlich inhuman, also überhaupt nicht vertretbar für eine humanistische Konfliktlösung. Es gibt die Unterwerfung, also zum Beispiel überzeugen, überreden, nachgeben, manipulieren, bestechen, drohen, intrigieren oder auch abstimmen. Da haben wir positive Aspekte wie, dass es halt nicht zur Vernichtung kommen muss, dass es auch umkehrbar ist, gerade wenn es um eine Abstimmung beispielsweise geht. Es ist auch wieder schnell, es ist wiederholbar. Und es kann halt eine Arbeitsteilung daraus hervorgehen. Oder es kann halt innerhalb einer Arbeitsteilung innerhalb dieses Grundmusters kann halt irgendwie organisiert werden, ne? Also dass es halt Leute gibt, die intrigieren, Leute, die überzeugen, und es kann halt alles irgendwie gleichzeitig passieren. Es ist halt sehr unausgewogen, weil halt eine Seite versucht, Macht über die andere auszuüben. Es ist eine ständige Kontrolle nötig, weil sonst immer die Gefahr eines Aufstandes besteht, ne? Wenn ich irgendwen unterdrücke, irgendwen unterwerfe, dann muss ich da eine ständige Kontrolle haben, dass da nicht sich die Leute organisieren und wieder die machtvolle Position stürzen wollen. Dann gibt es die Delegationen, das sind Fremdentscheidungen, also zum Beispiel übers Gericht, übers private Schiedsgericht, über Mediation, über Kommission und so weiter. Das ist sehr energiesparend für die Konfliktparteien. Es ist relativ anonym. Es gibt keinen Gesichtsverlust. Es geht um eine Teileinigung, die dann schon zu einer Lösung führen kann. Die Eigenverantwortung ist auch sehr gering oder gar nicht da. Negativ daran ist natürlich, dass kein Zugewinn an Bewältigungskompetenz da ist und auch keine Mitsprache, da man ja den Konflikt oder die Konfliktlösung wirklich an eine andere Instanz delegiert. Das nächste ist der Kompromiss oder auch die Teileinigung, die ja vorhin gerade schon angesprochen war. Da ist natürlich positiv dran, dass alle daran beteiligt sind. Ne? Beim Kompromiss braucht man alle Seiten, alle Konfliktparteien. Es gibt keinen Gesichtsverlust, da ja beide teilweise ihre Ansprüche durchkriegen. Und es ist eine hohe Eigenverantwortung, also der Grad des Kompromisses, also wie viel von meinen Forderungen lasse ich quasi fallen, das liegt in meiner Verantwortung. Was negativ daran sein könnte, ist, dass eine Verschiebung der Machtverhältnisse möglich ist, also dass der Kompromiss eher zugunsten einer Seite ausfällt als zu der anderen und so eine graduelle Unzufriedenheit, die damit einhergehen kann. Genau, und das wahrscheinlich beste Grundmuster der Konfliktlösung, wenn es denn möglich ist, ist der Konsens. Also eine gemeinsame, tragfähige Lösung, zum Beispiel in einer Fusion oder in einer Integration. Da ist natürlich super dran, dass es einen Interessensaustausch gibt und auch ein besseres Kennenlernen, also in dem dann alle letztendlich sich auf die gleichen Punkte einigen, auf die gleichen Forderungen oder Verhaltensweisen oder was auch immer. Ist ja vorher viel Klärung nötig, viel Gespräch nötig und Ausloten, und dadurch lernen sich die Einzelnen natürlich auch noch besser kennen. Und wenn wir halt auch dieses beachten, was wir vorhin hatten, wie Konflikte abgekühlt werden können, dass wir halt auf das Gegenüber eingehen und das ernst nehmen und so, dann ist da natürlich auch ein Konsens eine mögliche Ausgangsoption. Negativ ist natürlich der hohe Zeitaufwand, dass es sehr anstrengend ist, die Rückfallgefahr, also man kann einen Konsens anstreben, zu dem es nie kommt, und es ist eine hohe soziale Kompetenz erforderlich. Also ein Konsens ist, könnte man sagen, eine sehr hochschwellige Lösungsoption. Und da ist dann natürlich irgendwie eine Moderation, auch eine Mediation sehr hilfreich, um das dann methodisch auch zu begleiten. Genau, das war Punkt 10 und jetzt kommen wir zu 11. zur Konfliktklärung. Also erstmal gibt es so typische Denkfehler und die finde ich richtig super. Also die finde ich voll gut immer im Hinterkopf zu haben. Also es sind jetzt quasi so fünf Behauptungen, die quasi so typisch sind und die beim Wort Konflikt immer so gedacht werden, die aber einfach gar nicht zutreffend sind. Das erste ist, Konflikte sind schlecht. Konflikte sind natürlich nicht schlecht, denn ohne Konflikte würde es gar keine Weiterentwicklung geben. Und wenn immer irgendwie so ein ganz starkes Harmoniebedürfnis bei allen ist, also alle so beziehungsorientiert mit Konflikten umgehen, dann werden halt so Dissonanzen einfach immer wieder weggeschoben und daraus kann dann nichts Neues entstehen. Das Zweite, Konflikte müssen tiefgründig analysiert werden. Auch das ist nicht unbedingt notwendig, denn die Ebene ist ja oft oder was heißt oft? Ich würde sagen, es ist schon sehr oft begründet, so in Emotionen auch, warum Konflikte entstehen. Oder andererseits ist es auch gar nicht immer möglich, irgendwie eine Konfliktursache rauszukriegen. Also da kann man auch wieder auf Watzlawicks Axiome verweisen, die Interpunktionskonflikt hieß es, glaube ich. dass halt irgendwie beide Parteien annehmen können, da ist der Anfangspunkt dieses Konfliktes und die andere Partei nimmt den woanders an, obwohl es eigentlich ein Kreislauf ist, der ja schon viel, viel früher irgendwann begonnen hat. Es bezieht sich ja, jede Aktion ist ja letztendlich auch eine Reaktion auf etwas und da einen Anfangspunkt zu suchen, ist immer künstlich. Drittens, hinterher ist es so, wie es einmal war. Ja, ist klar, wird so nicht sein, denn durch den Konflikt entwickeln sich ja alle weiter. Das ist auch so meine persönliche ganz starke Kritik so am vielen konservativen Strömungen, zum Beispiel was jetzt die Klimapolitik betrifft, ne, dass es ja irgendwie trotzdem wieder dann weitergehen muss, so wie man das vorher gewohnt war oder auch mit der Covid-Politik, dass halt so ganz viele irgendwie diese Hoffnung haben, naja, und wenn Covid dann nicht mehr da ist, dann ist es wieder wie vorher. Und das ist ja sehr, sehr spürbar, dass das einfach gar nicht möglich ist, ein Zurück. Viertens, die Lösung muss schön sein. Wir hatten jetzt ganz viele Lösungsoptionen, ne, so Grundmuster und alles Mögliche. Und da waren jetzt nicht nur schöne dabei, ne? Aber die sind manchmal trotzdem die einzigen, die in Frage kommen. Also ein Konflikt kann auch gelöst sein, indem der Ausgang nicht schön ist. Zum Beispiel so eine Trennung. Und fünftens, die Bearbeitung ist die Lösung. Also ganz oft wird davon ausgegangen, okay, wir bearbeiten jetzt den Konflikt und dann ist das alles schon super. Aber das ist ja erstmal überhaupt das Anstrengende. Das ist ja nur der Weg zur Lösung. Also bloß weil man jetzt irgendwie 3 Wochen oder 3 Monate an einem Konflikt arbeitet, heißt das nicht, dass man irgendwie einen Teil der Lösung schon hat oder sogar, dass die ganze Lösung schon beinhaltet. Genau, das sind so die typischen Denkfehler. Ich finde die ziemlich cool. Ich glaube, da kann man auch viel für sich selber mit rausnehmen. Und der nächste Punkt unter Konfliktklärung wäre jetzt die Eskalation. Also das ist eine schrittweise Steigerung von einem Konflikt. Und da kommen wir dann später noch zu den Eskalationsstufen, das ist der nächste Punkt. Aber erstmal, was sind die Gefahren durch die Eskalation? Auch die sind recht klar, würde ich behaupten. Also die veränderte Wahrnehmung der KonfliktpartnerInnen beispielsweise. Die Emotionen und Gefühle gewinnen Oberhand. Konstruktive Lösungen werden erschwert. Handlungsspielräume werden eingeschränkt. Die Gewalt nimmt zu und die gegenseitige Vernichtung wird denkbar. Kommen wir gleich bei den Stufen drauf, wo die dann denkbar wird. Also je mehr Eskalation, umso weniger quasi konstruktive Lösungen ist, glaube ich, so das Wichtigste und halt, was dann so alles dazu führt, so das Hochkochen der Emotionen, die Wahrnehmung und Zunahme der Gewalt. Genau, dann haben wir jetzt schon 12. die Eskalationsstufen nach Glasl. Und da haben wir 3 große Stufen, worunter jeweils nochmal 3 Unterstufen vorkommen. Die erste Eskalationsstufe ist die Win-Win-Stufe. Na, also der Konflikt kann immer noch so ausgehen, dass beide Konfliktparteien das als einen positiven Ausgang bezeichnen würden. Das erste ist die Verhärtung. Ja, also da gibt es langsam eine schwindende Kompromissbereitschaft und so Ausrutscher und verkrampfte Situationen können öfter mal entstehen. Das ist noch ganz okay, würde man jetzt sagen. Dann die Polarisierung und die Debatte. Also die negativen Eigenschaften werden auf andere projiziert. Die Ursache wird beim Gegner oder bei der Gegnerin gesehen. Es geht hin zu einem starken Schwarz-Weiß-Denken, also so sehr binär. Und eine gegenseitige Abwertung fängt auch langsam an. Also da wird es dann schon so ein bisschen persönlich langsam. Und das dritte unter der ersten Stufe ist dann Taten statt Worte. Also die Empathie geht verloren, ne? Wir setzen uns nicht mehr in das Gegenüber hinein und es ist nicht mehr wichtig, unbedingt, wie es dem Gegenüber geht. Das Nonverbale dominiert, ne? Es ist weniger auf der sachlichen, sprachlichen Ebene, es sind eher so Aktionen, so hintenrum schon und sowas. Und Absprachen werden gebrochen. Wenn Absprachen gebrochen werden, dann ist das quasi schon so die Tür in die nächste Eskalationsstufe. Und das ist die Win-Lose-Stufe. Also eine Seite kann den Konflikt für sich noch also vom Ausgang her als positiv begreifen, die andere aber nicht. Und es ist dann sehr, sehr schwer,
oder teilweise unmöglich, wenn man jetzt in der zweiten Eskalationsstufe ist, wieder in die erste runterzugehen, also wieder Win-Win anstreben zu können. An sich ist es eigentlich nicht möglich, außer vielleicht in Spezialfällen. Das erste hierunter sind Images und Koalitionen. Also es gibt so negative Rollenzuschreibungen, es geht viel um Vorurteile, Gerüchte, Klischees, also es wird so sehr oberflächlich dann behandelt und das Werben um Anhänger, ne, für die eigene Seite. Also das Image, ne, das ist damit gemeint. Also meine Seite hat ein Image und das baue ich auf und damit werbe ich neue Leute an, die für meine Seite einstehen. Das zweite ist dann der Gesichtsverlust. Also zu versuchen, den Gegner zu demaskieren und zu isolieren. Ne? Den Gegner hinzustellen als, ja, guck doch mal, was die alles machen und so. Und das ist ja gar nicht vertretbar und voll der Bullshit. Und in der Hoffnung, die werden dann isoliert und kriegen keinen Support mehr. Und das letzte unter Win-Lose ist die Drohstrategie oder die Drohstrategien. Also Forderungen und Drohungen von beiden Seiten, Sanktionen und Ultimaten, ne, von wegen so, ihr habt jetzt bis da und dahin Zeit und wenn ihr dann nicht das und das macht, passiert dies und jenes. Und Stolperdrähte werden gespannt, steht hier. Also es ist wirklich so Fallen, ob das jetzt so verbaler Natur ist oder anders aufgestellt, wo dann einfach die einfach die Strategie haben, den Gegner so metaphorisch zu Fall zu bringen, sozusagen. Und dann geht es in die dritte Eskalationsstufe und das ist die Lose-Lose-Stufe. Also da kann keine Seite mehr behaupten, dass der Konflikt für sie gut ausgegangen ist. Und wie gesagt, hier jetzt wieder zurückzugehen, also hier ist es dann wirklich unmöglich, nach dieser Theorie zumindest. Ne? Von der zweiten in die erste ist noch irgendwo vielleicht möglich, aber von der dritten jetzt wieder runter, das werden wir gleich sehen. Das erste ist die begrenzte Vernichtung. Also der eigene Schaden wird in Kauf genommen. Es ist halt hier diese Unumkehrbarkeit drin, ne? Das meinte ich gerade mit dem, dass man nicht mehr in die unteren Stufen kommt. Der Verlust von Normen und Regeln, na, es wird sich über alles hinweggesetzt. Es geht nur noch darum, irgendwie noch irgendwas rauszuholen. Und der Gegner wird nicht mehr als Mensch wahrgenommen oder die Gegnerin. Das ist dann natürlich so eine Entmenschlichung, ist dann ganz katastrophal, weil dann natürlich auch Praktiken in Frage kommen, die den Menschenrechten zuwiderlaufen. Das zweite unter der dritten Eskalationsstufe ist die Zersplitterung. Also die GegnerInnen werden ausgegrenzt, also richtig ausgegrenzt und mit dem Ziel, dass sie zerstört werden sollen. Also das ist dann ganz klar, wir wollen die Gegenseite zerstören. Wenn wir fertig sind mit diesem Konflikt, darf es diese Seite nicht mehr geben. Und das Letzte heißt gemeinsam in den Abgrund. Und das finde ich ist auch wirklich ein perfektes Bild, weil wenn man hier einmal ist, wird das auch passieren. Da gibt es keinen Weg zurück und die Selbstvernichtung wird einkalkuliert. Also, dass ich sage, beispielsweise, ich habe einen Gruppenkonflikt, ne, und da gibt es jetzt so eine Spaltung zwischen zwei Lagern. Und dann könnte man sagen, gut, wenn wir nicht gemeinsam gehen, dann wird es niemand von uns gehen und dafür werden wir sorgen. Das wäre dann die gemeinsam in den Abgrund. Na, man könnte zum Beispiel, wenn man es jetzt so auf Kriege bezieht, könnte man jetzt sagen, die erste Atombombe oder die erste Atomrakete, die von irgendwo gezündet wird, das ist eine einkalkulierte Selbstvernichtung, weil dann geht es nur noch darum, möglichst viel Schaden zu verursachen und man hat ja dann im Hinterkopf, wie die Antwort aussehen wird. Genau, das sind die Eskalationsstufen nach Glasl. Ich finde die eigentlich ziemlich cool. Also da kann man sich gut dran orientieren, auf welcher Stufe sich so ein Konflikt gerade befindet und was da überhaupt noch das eigene Potenzial ist. Auch so aus Mediationssicht, da kommen wir dann gleich noch zu, was da überhaupt möglich ist. 13. Die Deeskalation. Ja, also wie deeskalieren wir eigentlich? Es ist jetzt so eine Aufzählung so ein bisschen. Ne? Also den Konflikt abkühlen lassen, ne? Konfliktfenster abwarten. Also feinfühlig gucken, okay, wann macht es Sinn, irgendwie jetzt wieder in Kommunikation zu gehen, dass nicht so Schlag auf Schlag alles hintereinander kommt. Gefühle und Bedürfnisse respektieren, ne? Das Gegenüber nicht verletzen und nur Win-Win-Lösungen anstreben. eine positive, gewaltfreie Sprache. Also das ist jetzt auch alles, wo ich selber darauf achten kann, wenn ich mich in einem Konflikt befinde. Ne? Keine Kampfrhetorik. Das Wort aber durch das Wort und ersetzen. Ne? So ganz kleine Sachen machen schon ganz viel. Strategisch vorgehen, eine offene Körpersprache, den Ton vom Inhalt trennen, also versachlichen, ne? Den eigenen Standpunkt sachlich nachvollziehbar vertreten und nicht irgendwie da persönlich werden oder emotional möglichst. Toleranz, also keine Empfindlichkeiten irgendwie mit reinspielen lassen, keine Ultimaten setzen. Auf das Wesentliche konzentrieren, also strittige Themen vorerst ausklammern, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Thema zu tun haben. Was unbedingt vermieden werden sollte, sind Schuldige zu suchen. Das ist ja, das haben wir offenbar auch ganz tief drin. Also das ist ja auch in der Politik, in den Medien, in der Gesellschaft, überall kann man dieses Muster ganz stark finden, dass immer Schuldige für irgendwas gesucht werden, was dann auch natürlich eine Entlastungsstrategie irgendwo ist. Aber das wollen wir vermeiden. Vollendete Tatsachen schaffen, ne? Oder auch Öl ins Feuer gießen, ne? Die Konflikte noch künstlich anheizen. Drohung, Gewalt, Machtdemonstration ist klar. Und was jetzt der dritte Punkt ist, nicht der dritte Punkt, der letzte Punkt unter Deeskalation, ist unparteiische Dritte einzubeziehen, zum Beispiel MediatorInnen. Und das ist dann, wo wirklich unsere Profession auch reinkommt, wo wir auch wirken können. Punkt 14, Konfliktdiagnose. Na, so ein Konflikt muss, wenn ich jetzt zum Beispiel als Mediatorin da engagiert werde, den muss ich ja auch erstmal diagnostizieren oder analysieren. Na, wo befindet sich dieser Konflikt? Was ist ja eigentlich alles los? Und da gibt es vier große Punkte. Das eine ist, was sind die Streitpunkte? Also was sind die Bedürfnisse der Beteiligten? Was soll und kann mit den Positionen erreicht werden? Also was ist die Intention eigentlich? Welche Forderungen werden erhoben? Und gibt es verdeckte Interessen, die dann natürlich aufgedeckt werden sollten? Punkt 2. In welcher Form ist der Konflikt sichtbar? Also gibt es Konfliktsymptome? Also gibt es ja immer, aber welche sind das? Sind die Behauptungen objektivierbar, also überhaupt überprüfbar irgendwie? Oder ist es sehr auf einer emotionalen Ebene? Drittens, wer sind die Konfliktbeteiligten, also Individuen, Gruppen, Organisationen, StellvertreterInnen oder sogenannte graue Eminenzen? Und viertens, der Konfliktverlauf, also wann ist es zum ersten Mal aufgetreten, wie ist der aktuelle Stand und wie sind die konkreten Auswirkungen jetzt und was gibt es für Perspektiven? Und die Frage, ist denn eine Teileinigung möglich und was, wenn es zu keiner Einigung kommt? Das sind so Sachen, die ich in der Konfliktdiagnose auf jeden Fall beachten sollte. Punkt 15, die konstruktive Konfliktlösung. Da habe ich erstmal ein Zitat von Ralf Dahndorf, Soziologe und Politiker, und der hat gesagt, die meisten Konflikte entstehen durch mangelnde Kommunikation und können nur durch Kommunikation gelöst werden. Ja, und das ist natürlich dann genau unser Handwerkszeug. Deswegen haben wir hier jetzt drei große Punkte mit ein paar Unterpunkten zur konstruktiven Konfliktlösung. Das erste, offen kommunizieren, also einen Überblick verschaffen und visualisieren, auch Sachen mal visuell darstellen. Wahrnehmung als Wahrnehmung wiedergeben, ne? Also nicht sagen, du hast dies und das, sondern ich nehme wahr, dass du dies und das, ne? So in der Art und Weise. Notizen machen, um Verbindlichkeiten herzustellen. Und so, sonst kommen immer wieder Behauptungen, nein, das habe ich ja so gar nicht gesagt, nein, das ist so nie passiert. Und so kann man das ganz klar überprüfen. Forderungen eindeutig formulieren, also nicht so schwammig, nicht so mit Beschuldigungen versehen, sondern ganz konkret, welche Seite möchte was. Verständnis prüfen, also immer wieder paraphrasieren, okay, habe ich das richtig verstanden? Ihr wollt dies und das und dann nochmal Gegenfrage an die Rückseite. Wie habt ihr jetzt wahrgenommen, was die Gegenseite möchte? So könnt ihr das nochmal in euren Worten wiedergeben. Motive würdigen. Ne? Also jedes Verhalten ist sinnvoll. Jede Aktion ist für Menschen immer sinnvoll. Und das muss gewürdigt werden. Und eine Wunderfrage ist auch super. Was, wenn über Nacht der Konflikt gelöst wäre? Also was wäre dann? Wie wäre dann der nächste Tag beispielsweise, um überhaupt erstmal so dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, okay, wir wollen hier vielleicht auch alle irgendwie wieder gut rausgehen, um dann halt auf diese Win-Win-Lösung hinzuarbeiten. Punkt 2,
Sichtweisen ändern, also zuhören und ausreden lassen, ne? Und nicht abwarten, okay, wann ist er endlich fertig, dass ich jetzt mein Argument bringen kann, sondern das wirklich ernst nehmen. Nur Fragen, die das Thema betreffen, nutzen. Positiv umformulieren, also zum Beispiel das Wort Problem kann man als Chance formulieren. Fragen statt Unterstellung, also nicht so dieses, du hast das und das gesagt, sondern eher, hast du das so und so gemeint? Offenheit für neue Ideen, also funktioniert etwas nicht, probieren wir etwas anderes. Punkt 3 sind dann auf Drogen und Gewalt verzichten. Das kommt jetzt natürlich immer wieder. Ne? Hart in der Sache, aber weich zum Menschen, ist hier so ein Zitat. Und Respekt auch immer wieder ausdrücken, ne? Dass ich auch immer wieder verbalisiere, ich verstehe eure Intention so, ich verstehe auch, was ihr damit erreichen wollt, aber... Oder nicht aber, sondern und, ne? Haben wir ja vorhin erst gehabt. So, jetzt sind wir aber endlich bei Punkt 16, bei der Mediation. Ja, was ist das überhaupt? Also das kommt aus dem Latein von mediare und das heißt vermitteln. Also ist Mediation ein strukturiertes Verfahren zur Vermittlung von Konflikten. Die Grundannahme, die hinter der Meditation steckt, ist, alle haben berechtigte Bedürfnisse, Interessen und Wünsche. Ne? Das haben wir uns jetzt auch in den vorhergehenden Punkten erarbeitet. Und es gibt Voraussetzungen, das sind Allparteilichkeit, Freiwilligkeit aller Beteiligten, die Verschwiegenheit und Empathie. Ist alles klar, denke ich. Was für Aufgaben hat die Mediation? Also ganz klar deeskalieren, ne? Wie man das macht und was da alles dazugehört, hatten wir vorhin unter der Deeskalation. Eine Kommunikation herstellen, strukturieren und Prozessbegleitung, also der Prozess des Konfliktes oder der Konfliktlösung oder Austragung, wie auch immer. Nur Win-Win-Lösungen anstreben, hier haben wir es wieder, und keine Ratschläge geben. Also das ist ja generell in unserer Profession so eine Sache, wo man auch schnell mal reinverfallen kann, einen Ratschlag zu geben. Aber das eben genau nicht tun. Es geht darum, dass die Menschen untereinander ihre beste Lösung erarbeiten. Genau, und in der Mediation gibt es verschiedene Phasen. Da gibt es so ein Phasenmodell und das sind 5 Stück. Das erste ist, die erste Phase ist der Kontakt. Na, auch als so Taxi kann man es bezeichnen. Also die Leute abholen, da abholen, wo sie sind. Na, die Beziehung, das Vertrauen und die Hoffnung sollen hier Thema sein. Überhaupt erstmal so das Positive, die Grundbedingungen daraus zu heben. Das zweite sind dann die subjektiven Sichtweisen. Die müssen geklärt werden und die Probleme müssen definiert werden. Also auch die Regeln der Konfliktbearbeitung müssen hier jetzt geklärt werden. Die Standpunkte müssen gehört werden und verstanden werden und sie müssen wertfrei auch wieder gespiegelt werden vom Mediator oder der Mediatorin. Na, da haben wir die Phänomene halt, auf die es jetzt abzielt, die Situation und die Position. Das muss jetzt alles geklärt werden. Und das ist, bevor es jetzt wirklich so in diese Hauptphase geht, die Phase 3, die Hintergründe erhellen. Und da haben wir hier, also auch wieder die Empfehlung, hier in die Zusammenfassung zu gucken, weil es ist echt eine tolle Grafik. Da geht es halt viel um die Gefühlsebene, um die Bedürfnisse, Interessen, Wünsche. Und hier wird es dann auch persönlich natürlich, ne, für die ganzen Beteiligten. Und an was ich mich hier mal erinnere, auch aus den Vorlesungen, aus dem Seminar, dieses Schnorcheln statt Tauchen. Also wir müssen hier nicht super, super tief gehen und von Einzelnen irgendwie noch die Verhaltensweisen analysieren und warum die sich jetzt so und so verhalten. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich um Gefühle, Bedürfnisse, Interessen und Wünsche. Die müssen jetzt geklärt werden. Und da muss jetzt ein moderierter Perspektivwechsel stattfinden. Und dann gibt es so eine Art wie ein Nadelöhr, durch das man dann durch muss, wo man dann auf die andere Seite der Phase 3 kommt, dass Bedürfnisse dann auch von beiden Seiten erstmal formuliert und auch angenommen und verstanden werden. Ne? Dass es von dieser gekränkten Gefühlsebene rübergeht in die verbalisierte Bedürfnisebene. Und da ist man dann schon auf dem Weg wieder nach oben, wenn man den zweiten Teil dieser Phase 3 erreicht hat. Ach so, die Rolle der Mediation habe ich vergessen in den Phasen. Also in der ersten Phase ist natürlich erstmal so dieses Abholen, ne? Das ist pro Gruppe. In der Phase 2 reden die Parteien nicht miteinander, nur über die Mediation, ne? Wir erinnern uns, es geht darum, die Sichtweisen zu klären und die Probleme zu definieren. Ich frage die eine Seite, was ist euer Ziel? Ne? Paraphrasiere ich das? Ne? Ich habe jetzt verstanden, euer Ziel ist dies und das. Wenn dann kommt ja, dann gebe ich das rüber an die andere Gruppe und sage, ja, was gibt das bitte nochmal mit deinen eigenen Worten wieder? Wie hast du das verstanden? Und dann geht es über mich als Mediator sozusagen hin und her. Also die kommunizieren nicht direkt miteinander. Bei der Phase 3 kann das langsam wieder beginnen, so, aber es ist noch sehr über die Mediation weiterhin. Da ja auch Gefühle, auch Bedürfnisse, das sollte alles immer nochmal paraphrasiert werden, damit es nicht wieder zu Missverständnissen und zu neuen Konfliktanheizern kommt. Und jetzt geht es nämlich in die Phase 4, das ist die Lösungssuche, also Lösungsideen für die Zukunft. Da kann man Brainstorming machen, eine Vorschlagsverhandlung. Na, und das ist auch so ein Wendepunkt von der Vergangenheit in die Zukunft. Und hier ist die Mediation quasi nur noch in der Rolle, dass sie den beiden Parteien spiegelt, was gerade passiert, jeweils. Also auch mal paraphrasiert, aber die Parteien selber kommunizieren nicht mehr mit dem Mediator oder der Mediatorin, sondern jetzt schon untereinander. Aber halt, dass immer wieder die Mediationsperson immer wieder quasi einen Impuls reingeben kann, einen Blick zu schärfen beispielsweise oder einfach mal zusammenzufassen, was jetzt gerade in den letzten 5 Minuten gesagt wurde, passiert ist, was vielleicht die Essenz daraus sein könnte. Und die Phase 5 ist dann die Übereinkunft, also eine Vereinbarung, die beide treffen, wo dann die Mediation gar nicht mehr unbedingt dabei sein muss. Das nur noch beobachten, vielleicht noch mal hier und da einen Impuls setzen, aber eher so in der Beobachtungssituation ist. Und wird dann ein Konsens angestrebt, der klar und spezifisch festgehalten wird. Ne? Man kann sich hier dieses Smart zum Beispiel raussuchen als na, Zielformulierung, kriege ich es zusammen. Smart, irgendwie spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Na, dass das eingehalten wird, dass ich auch immer wieder überprüfen kann, okay, steht die Vereinbarung noch? Und dann sollte auch nochmal ein Nachtermin gemacht werden, um nach einer gewissen Zeit nochmal zu sehen, okay, wie läuft das mit der Vereinbarung? Das wäre jetzt so ein typischer Ablauf einer Mediation. Genau, und das jetzt nochmal konkret, könnte man jetzt nochmal so in 6 einzelne Phasen für die Mediation oder die Mediatorin selber aufstellen. Also wir fangen an mit einem Vorgespräch, ne? Da wird die Freiwilligkeit sichergestellt, das Anliegen und die Lösungsbereitschaft wird erkundet. Die Rollen und Verfahren werden dargestellt, ne? Also erklärt, wie das jetzt ablaufen wird und die Rahmenbedingungen werden geklärt, wie zum Beispiel Kosten, Dauer und Regeln. Zweitens, da geht es dann in den Einstieg. Also jede Person kommt zu Wort und alle Befürchtungen werden erstmal akzeptiert. Dann geht es mit drittens wirklich in das Gespräch. Konfliktthemen werden gesammelt, die Konfliktparteien werden angehört und die Gemeinsamkeiten werden gefunden, dass man schon mal eine Basis hat, wo beide irgendwie sich einigen können. Dann geht es bei viertens in die Klärung. Also jetzt sind wir quasi schon bei Punkt 2 in dem Phasenmodell und jetzt ist es hier Punkt 4 für die Mediatorin. Die Sichtweisen klären, den Prozess strukturieren, ne? Auch jetzt werden wir das und das tun und Teilergebnisse festhalten und visualisieren ist auch immer wichtig. Okay, was haben wir bisher erreicht? So, wo stehen wir? Das möglichst visuell darstellen. Dann geht es in Punkt 5, die Verhandlungen. Ne? Dann sind wir jetzt schon durch die 3 durch, in die Lösungsoptionen, die jetzt entwickelt werden und die Kreativität mit einzubeziehen. Und nur Win-Win-Ergebnisse anstreben, steht ja immer wieder, und verbindliche Regeln treffen. Und zum Schluss, sechstens, ist dann halt der Abschluss und dann kommt noch das Protokoll,
Und nochmal eine Reflexion am Ende nach der Vereinbarung, wie das jetzt für alle war. Also da wurde ja auch eine ganze Menge erlebt in so einer Konfliktlösung und das kann jetzt alles nochmal reflektiert werden. Ja, ich finde Mediation ziemlich coole Sache. Ja, es klingt ziemlich spannend und ich hätte auch echt Lust, das selber mal auszuprobieren. Ja, ich weiß nicht, ob euch das genauso catcht, aber ich finde, das klingt ziemlich spannend. Und jetzt haben wir nur noch was ganz Kurzes, die Konfliktkosten, Punkt 18, in Organisationen vor allem. Na, Konflikte haben immer Kosten und die gibt es direkt und indirekt. Direkt wäre jetzt, wenn es um Verfahren geht, wie beim Gericht, bei der Beratung und Sachkosten, die für das Verfahren selber genutzt werden. Die Arbeitszeit, na, sind dann Lohnkosten und sonstige Aufwände. Das geht alles rein in den Konflikt und in eine Konfliktklärung. Aber indirekt gibt es noch viel, viel mehr. Und zwar können Konflikte sich indirekt auf die Motivation und die Leistungsfähigkeit negativ auswirken, was dann eine reduzierte Qualität von Entscheidungen und Ergebnissen zur Folge haben kann. Ein Imageverlust könnte passieren, Fluktuationen und Fehlzeiten, Beschädigung, Sabotage, Diebstahl, also wirklich gegen auch die Organisation arbeiten und die Unzufriedenheit der AdressatInnen der Organisation, weil das halt alles irgendwie nicht mehr so funktioniert. Genau, also für jeden Konflikt gibt es Kosten und eine Mediation kann natürlich dann der Schlüssel sein oder ein Schlüssel, um diese Kosten wieder loszuwerden und da in Richtung Besserung zu gehen. Ja, ich hoffe, ihr konntet hier einiges mitnehmen aus dem Konfliktmanagement und dann auch speziell aus der Mediation. Ich finde, das ist wirklich ziemlich cool und da kann man auch eine Menge für sich mal wieder mit rausnehmen. Das ist ja oft so bei unseren Themen. Das ist ja auch das Schöne an dem Studium oder an dem Studiengang. Und wie gesagt, das war es jetzt erstmal mit Semester 4. Demnächst wird es jetzt weitergehen. Mit dem Personalmanagement wird natürlich ein bisschen trockener, aber wir lassen uns mal überraschen, was wir da so alles machen. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis bald. Tschüss.
Schrei ich mal ein Film hier und jetzt Film mal, schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht, leck mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue.
Was?
Diesmal schlafe ich in die Fresse, darauf hast du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland.
Mach zu, mach zu. Trau dir nur.
Diesmal schlage ich dich zusammen,
trau
du.
Trau dir nur.
Wenn du zu frech wirst.
Trau dir Dieser nur. Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht gemeint.
Euer Gewichse mit eurer Freundschaft, ich möchte deinen Dreck. Wir brauchen einen Fotografen. Verstehst du? Na, mach doch deinen Scheiß.
Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte.
Mach deine eigenen Sachen! Hast genug zu tun!
Ich arbeitete einfach am Aufbau der nächsten Szene weiter.
Frisse, von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu... Ja, du musst ja nicht pressen.
Du
musst es ja nicht pressen. Friss, was du willst.
Du bist ja schlimmer wie ein Zuchthauswärter, du Arschloch! Du willst mir bestimmt mal nichts zu fressen kriegen? Das werden wir erleben. Das,
nichts
das,
mehr.
Das, oh,
nicht
sein Geisteskranker. So glücklich, sein Geisteskranker. Komm, schaff den weg hier, diese Scheiße hier.
Kriegst du nichts mehr zu fressen. Kannst du deine eigene Scheiße fressen.
Na. Der muss ins Irrenhaus. Ein Wahnsinnig, er sagt zu mir, richtig selbst. Das ist verrückt, dieser Idiot. Du bist ja wahnsinnig, Mensch. Hier muss man nicht mehr die Fresse, die muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Voll Idiot. Dann pass mal auf, du, ich mache Wirbel in Amerika, pass mal auf, du. Ich sage noch nicht zu Ende, dumme Sau. Hast du so ein Arschloch? Hey, Lucky, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion?
Mir zu sagen,
überhaupt nichts, aber überhaupt nichts. Existierst überhaupt nicht für mich.
Nimmst es, wie du willst, aber ich sag, du sollst dich bitte benehmen wie ein Mensch hier, ja?
Das ist ungeheuerlich.
Und nicht
rumplärren
wegen einem Problem.
Das ist ja unglaublich.
Problem, mit dem Fotografen
Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier, wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Na, quatsch mich nicht an!
Schreiereien wie diese waren allerdings ein wirklicher Schrecken, ein wirkliches Problem für die Indianer, bei denen Konflikte ganz anders gelöst werden.
Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du.
Das sind die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, scheißegal, ja?
Das weiß ich, dir ist alles scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Immer.
Bist du mir scheißegal?
Immer.
Schreierei.
Die sind die Leute immer scheißegal gewesen. Ja, gut, denn so blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass man diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein.
Fressen.
Da muss man nur ein Arschloch sein, um das zu machen.
Muss es ja nicht fressen.
Verstehst du? Richtig fressen muss, dann fahr ich ab.
Ja, fahr ab.
Ist das ungeheuerlich, was der mir erzählt? Ich muss es nicht fressen, sagt er mir. Ich muss es nicht fressen. Ist das zu fassen, sowas? Ist das zu fassen?
Komm, lass mal's bleiben.
Ja, okay. Sag mir das Maul halten.
Ja. Komm, dann gibt's ja beide mal eine Ruhe, Walter. Gib du eine Ruhe.
Ja, aber es bringt ja nichts, diese Schreierei hier.
Ja, aber Widerworte und hin und her bringt ja auch nichts.
Du bist ja nicht normal, du Idiot. Jeden Tag. Du warst ja Gott sei Dank nie beim Drehen. Wie kannst du sagen, jeden Tag?
Komm her, Walter. Einer von euch muss jetzt mal den Nerv haben. Wenn er aufhört, dann hört das
Ganze. Ja, komm, dann drehen wir mal auf. Wenn es hier rumstehen.
Kommt. Wir brauchen noch ein bisschen Vorbereitung, Herr Klaus, weil ich möchte vor allem auch mal mit allen Probe machen. Klaus, ich würde dir gerne mal, nur dass ich das ein bisschen runtersetze, ich dir mal zeigen.